Wir wollen auf Worte hören aus dem Gebetsbuch Israels, dem Psalmen. Ich habe dazu Verse aus dem Psalmen 113, 115, 103 und 150 zusammengestellt. Halleluja, lob dir, Knechte des Herrn, lobe den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wirst wieder jung sein wie ein Adler. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn für seine Taten, lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Pauken, lobet ihn mit hellen Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Heiliger Vater, lieber himmlischer Vater in Christo Jesu, und das ist auch uns ein großes Anliegen, dass an diesem Tag, an diesem Jubiläumswochenende, nicht Menschen gelobt werden, sondern dein Name, du unser Herr und Gott, du unser Vater in Christo Jesu. Deinen Namen zu rühmen, deine Treue zu preisen, dazu sind wir zusammengekommen. Dir allein gebührt aller Ruhm, aller Dank. Ohne dich wären die letzten 50 Jahre nichts gewesen. Und ohne dich wären auch die kommenden Jahre nichts. Herzlichen Dank für all das Gute, für all die Segnungen, für das Wirken, für die Gnade, die du gegeben hast im überreichen Maß. Wir haben sie nicht verdient. Es war dein Herz der Liebe, das uns beschenkt hat. Und so wollen wir wie der Psalmist sagen, nicht uns gebührt die Ehre, sondern dir und deinem heiligen Namen. Danke, dass du so gut und so reichlich gegeben hast, trotz unserer Schwachheit und auch trotz manchem Versagen. Wir danken dir für alle, die hier auf der langen Steinbacher Höhe von dir angesprochen wurden, im Glauben bestärkt und gekräftigt wurden, neu ausgerichtet und Orientierung erfahren haben. Und wir danken dir insbesondere für die, die du durch dein Wort hineingeboren hast in das göttliche Leben, die dann deine Kinder sein durften. Wir danken dir für deine überreiche Gnade, für deine Liebe, für deine Segnungen. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen, und dennoch liebst du uns und hältst uns, bist bei uns. Du hast es geschworen, für Zeit und Ewigkeit sind wir dein. Was für eine Gnade, was für eine Liebe, was bist du doch für ein wunderbarer Herr, der sich in so fürsorglicher Weise sich um die Seinen kümmert. Und nun bitten wir dich für dieses Festwochenende, dass du uns segnest, dass du Bewahrung und Gelingen schenkst, und du wirst wie immer über Bitten und Verstehen tun. Und wir bitten dich auch für die kommenden Jahre, dass du uns segnest hier auf der langen Steinbacher Höhe, dass du uns weiterhin zum Segen setzt. Und wir bitten dich, dass du uns in Gnaden korrigierst, wo wir abweichen von deinem Wort und von deinem Weg, und dass du uns in deiner Huld zurückbringst auf den rechten Weg. Nun stärke uns, dass wir treu unseren Auftrag erfüllen, bis du, Herr Jesus, wiederkommst und uns zu dir nimmst. Wir danken dir für diese wunderbare Hoffnung. Und nun sei gepriesen dein heiliger Rettername, der Name, der über allen Namen ist und in dem Namen, in dem allein das Heil ist, im Namen Jesu. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Festgemeinde, in der Tat, das Thema die Schönheit der Gnade kriegt man als Theologe nur hier gestellt. Und ich habe es genossen, du hast es eben schon aufgegriffen, Die Schönheit der Gnade. Das erste ist schon mal, dass wir von Schönheit reden. Als Wahlschwabe und als ein Schwabe, der ja eingeheiratet ist, das ist Voraussetzung, dass man als Rheinländer überhaupt so halbwegs akzeptiert wird, weiß ich ja nur zu gut, dass wir eigentlich mehr aufs Schaffen als auf die Schönheit festgelegt sind. Wenn wir mal in den Himmel kommen, werden wir als erstes fragen, wo gibt's denn hier was zu tun? Als ich als Vikar meine Komplimente machte bei Besuchen, Sie haben aber einen schönen Garten, guckten mich die Gemeindeglieder nur irritiert an und sagten, ja, aber wir sitzen eigentlich nie drin, weil wir ja immer denken, was sagen die Leute? Der Garten ist ja nicht zum Genießen da, der Garten ist zum Schaffen da. Ihr habt hier die Schönheit und die Gnade Gottes angeschaut über viele Jahre und Jahrzehnte. Denn was macht Schönheit aus? Schönheit fasziniert, Schönheit lockt, Schönheit bindet unseren Blick, nimmt uns in Beschlag, sie nimmt unsere Aufmerksamkeit. Sie will wahrgenommen werden. Als junger Christ lernte ich schönster Herr Jesus kennen. Und viele haben zwischendrin gesagt, ist das Lied eigentlich so ganz angemessen? Ich glaube noch heute, es ist angemessen. Wenn wir etwas neu lernen und erinnern müssen, dann ist es in der Tat, dass Glauben nicht schaffen bedeutet, obwohl doch so viel in der Welt zu schaffen ist. Dass Glauben nicht Anstrengung bedeutet, obwohl das Leben anstrengend ist. Dass Glauben zuallererst bedeutet, fasziniert sein von Gottes Schönheit und von Gottes Wesen. Meine Studenten überrasche ich immer wieder neu, wenn ich ihnen sage, dass wir im Himmel kaum etwas erfahren werden, was wir hier schon nicht wussten. Und dass es im Himmel auch gar nichts geben würde, was es nicht heute schon gibt. Der einzige Unterschied zwischen heute und dem Himmel wird sein, dass wir dann sehen, schön finden und genießen, was wir heute wissen, glauben und ahnen. Schönheit fasziniert. Und insofern ist Aufgabe der LAHÖ in 50 Jahren gewesen und mag es für viele weitere Jahrzehnte sein, Gottes Schönheit vor Augen zu stellen, sein Wesen sichtbar zu machen, vor Augen zu malen, dass Menschen zunächst einmal still werden und die Augen öffnen und es auf sich wirken lassen. Nun heißt es Schönheit der Gnade. Gnade ist in der Bibel nicht etwa eine beliebige von vielen Eigenschaften Gottes, sondern Gnade ist im Alten und Neuen Testament das Wesensmerkmal Gottes überhaupt. Und wir hörten in der Schriftlesung vorhin schon unter anderem Psalm 103, in dem Gottes Wesen so beschrieben wird, dass er barmherzig und gnädig ist, unser Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, dass so hoch wie der Himmel über der Erde ist, er seine Gnade walten lässt über denen, die ihn fürchten. Wenn der Himmel wieder frei ist, bei Nacht mit zunehmendem Mond, bei Sonne, die wir morgen hoffentlich erleben werden, dann schaut einmal hoch zum Himmelszelt und überlegt euch, wie viel Kilometer das sein mögen, von Osten bis Westen, von Norden bis Süden. Und so wie dieser Himmel uns überspannt, wenn wir hochschauen, überspannt uns Gottes endlose Gnade. Der Psalmist weiß zu sagen, wie wir es eben hörten, dass er unser Leben vom Verderben erlöst, dass er uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Haben wir diese Formulierung je ernst genommen? Wir werden von Gott gekrönt. Wir sind Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes und bekommen von ihm eine Krone aufgesetzt, die Krone seiner Gnade. Ich erinnere mich dran, als ich einmal in einem Kurs das erzählte, in einer Bibelschule, dass wir Gottes Kinder, Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes sind. Da hat sie das so beeindruckt, dass sie für den Abschlussabend, ohne dass ich es wusste, sich alle solche goldenen Kronen aus Papier geschnitten und geklebt hatten. Und sie waren so einfühlsam, mich, den Überraschten, auch noch mit einer Krone zu versehen. Und wir setzten uns alle diese Kronen auf. Und siehe da, der Adel schlug durch. Wir rutschten alle auf unseren Stühlen hoch, saßen aufrecht und sangen tatsächlich erlöst und fasziniert von dem, was Gott uns schenkt. Aber um nun zu wissen, was diese Krone eigentlich ist, wollen wir uns den Begriff der Gnade einmal anschauen. Das, was im Deutschen Gnade heißt, kann im Alten und Neuen Testament durchaus verschiedene Begriffe haben, wie wir ja auch Gnade und Barmherzigkeit, Gnade und Güte, Gnade und Liebe zusammenstellen können. Es gibt aber zwei Wesensmerkmale, die alles verbindet. Erstens einmal, da wo von Gottes Gnade geredet wird, ist von seiner Gewährung der Zuwendung und Gemeinschaft die Rede. Es geht bei Gottes Gnade im Alten wie im Neuen Testament immer um die Gewährung von Zuwendung und Gemeinschaft. Gott hat ein Ziel mit uns. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte, dass wir mit uns haben. Die Liebe zu uns ist alles, was sein Herz bestimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Unser deutscher Begriff Gnade greift normalerweise da, wo wir etwas unzulänglich sind und eine kleine Ergänzung brauchen. Auf Gnade und Barmherzigkeit sind wir angewiesen in dieser Randzone, wo wir nicht ganz so sind, wie wir sein sollten. Gnade ist bei uns immer so ein Notpflaster, das wir ergänzend in Verlegenheit wollen. Wir werden schuldig, wir versagen, wir sind schwach, also da brauchen wir Gnade als Ergänzung. Gnade ist aber bei Gott nicht eine Notlösung. Es ist sein Wesen, es ist sein Herzschlag, dass er uns zugewandt ist, dass er Gemeinschaft mit uns will. Wir verstehen uns als ein Ich, das ab und zu Probleme hat. Und das Du, das suchen wir dann, wenn wir Probleme haben. So suchen wir einander, so suchen wir Trost und Antwort und Gespräch, so suchen wir Gott. Wir kommen zu Gott, wenn wir ein Problem haben. Wenn wir Not haben, dann ist er notwendig. Gottes Gnade ist aber nicht für unsere Schatten- und Versagensseiten. Gottes Gnade gilt uns als Person. Er möchte mit uns im Wir leben. Also die Gewährung von Zuwendung und Gemeinschaft, dass er uns will, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den wir im Deutschen auch nicht mit Gnade gleich verbinden, ist, dass Gnade immer tätige Gnade ist. Das heißt, es geht immer um Wohltaten Gottes. Gnade ist nichts Abstraktes. Gnade ist nicht ein Wesenszug, ein Charakterzug, den Gott hat. Und er könnte auch unter sich sein damit. Sondern Gottes Gnade wird immer tätig. Es geht immer um Wohltaten, und zwar um Wohltaten aus Wohlgefallen. Wohltaten aus Wohlgefallen. Das heißt, weil es Gott gefällt, handelt er in Liebe an uns. Weil es ihm gefällt, erwählt er uns und beruft er uns. Weil es ihm gefällt, im Gegensatz zu was? Nicht, weil wir uns angestrengt haben, nicht, weil wir uns bemühen müssten, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wohltaten aus Wohlgefallen bedeutet aber auch, weil er Gefallen an uns hat. Und dies ist nun eine Botschaft in der Gnadenlehre der Bibel, die wir alle neu lernen müssen. Ob heute das erste Mal mitgeschleppt und als Fremder in diesem Raum oder ob vor 50 Jahren schon dabei gewesen. Das ist eine Botschaft, die wir immer noch nicht verstanden haben, weil wir als Menschen von Adam und Eva herkommend sie fast nicht glauben können. Gott hat Gefallen an dir. Das zeigt sich in seiner Gnade. Ich weiß, wir wissen das gleich zu ergänzen. Gott hat Gefallen an mir, wenn ich seinen Vorstellungen entspreche. Gott hat Gefallen an mir, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm gehorsam bin, wenn ich mich um seinen Auftrag kümmere. Nein, Gott liebt sein Volk, weil er es liebt. Es ist für mich überraschend in der Seelsorge, dass es eine Aussage gibt, die ganz junge Menschen, die noch nie eine Predigt gehört haben, und Gemeindeglieder und Schwestern und Brüder, die seit 50 Jahren im Glauben stehen, gleich überrascht. Die Aussage, Gott freut sich an dir. Gott hat an dir Gefallen. Du bist Gott wohlgefällig. Wir sollten meinen, dass uns das längst selbstverständlich ist, weil es in der Bibel so oft steht. Es ist deshalb nicht selbstverständlich, weil es unserer menschlichen Erfahrung völlig zuwiderläuft. Wer kann von sich sagen, dass er das in seiner Kindheit, in seiner Jugend, in seiner Gegenwart, auch in seiner christlichen Gemeinschaft und Gemeinde existenziell erfährt, dass er Menschen, dass er Personen trifft, die sich an ihm, an ihr freuen, an der Person, die Wohlgefallen haben. Und hier kommt der Begriff der Schönheit zur Geltung. Schönheit bestaunt man, Schönheit genießt man. Man freut sich an etwas, weil es schön ist. Man freut sich an einer Winterlandschaft. Wir sehnen jetzt bei der langen Kälte auch das Frühjahr schon herbei. Wir sehnen uns nach der Schönheit der Natur. Wir genießen die Schönheit eines Konzertes. Wir sehen schöne Menschen und wir genießen. Als ich das erste Mal als bekehrter Rheinländer den Begriff genießen in einer schwäbischen Predigt verwendete, kamen mehr als ein Bruder zu mir und sagte, das macht man bei uns nicht. Das passt nicht. Aber das ist das, was man mit Schönheit macht. Man genießt sie. Und jetzt mein Punkt. Gottes Wohltaten aus Wohlgefallen, das nennt die Bibel Gnade. Gott genießt euch. Gott freut sich an euch. Und merkt ihr, dass Gnade etwas ganz anderes ist als ein Erste-Hilfe-Kasten? Dass Gnade etwas anderes ist als ein Notarzt? Gnade ist Gottes Wesen. Das Wesen des Zugewandtseins und des Handelns zum Guten des anderen. Ja, es stimmt, so sehr sich Gott an uns freut, ist nicht alles in unserem Leben richtig. Ja, es stimmt. Wir können diesem Wohlgefallen Gottes und dieser Gnade Gottes nicht entsprechen und im Widerspruch zu seiner Liebe und Gnade leben. Ja, es stimmt, dass Gottes Liebe uns wohl umfasst, aber dass wir ihr deshalb noch lange nicht immer die angemessene Antwort gegeben haben. So wie Eltern ihr Kind lieben können, und das gefährliche Verhalten des Kindes dann gleichwohl kritisieren. So wie ich gerade an einem Menschen leide, den ich liebe, wenn ich merke, er schadet sich, er läuft in die Irre und findet seinen Weg nicht. Und insofern ist für uns die Gnade unmittelbar und eindeutig verbunden mit einem Namen, mit dem Namen Jesus Christus. Ich betone das deshalb, und wir haben in den Grußworten ja auch schon diese Hinweise auf den Geist der Neuzeit, weil es heute modern geworden ist, von Gott ganz allgemein zu reden, als wäre ein Gottesbezug, als wäre die Göttlichkeit, die Religiosität für sich schon eindeutig. Das ist es nicht. Dass Gott gnädig ist und dass er nur gnädig ist zu uns und uns liebt und uns für sich gewinnen will, das steht nicht in den Bäumen, so schön sie im Schwarzwald auch sind. Das steht uns auch nicht in der Seele, das ist uns nicht angeboren. Man kann Religion auch menschenverachtend definieren. Man könnte sich Gott auch zynisch vorstellen. Gott an sich ist abstrakt, nicht eindeutig. Die Eindeutigkeit des Wesens Gottes wurde uns in Jesus Christus offenbart. Dass Gott Gnade ist und nichts sein will als Gnade und das sein Wesen ist, seine Zuwendung, seine Liebe, sein Wohlwollen und sein Wohltun. Das haben wir in Eindeutigkeit durch die Person, die Verkündigung, das Wirken und Leiden und Auferstehen Jesu erfahren. Der Zeuge, der das im Neuen Testament wie kein anderer gerade mit dem Gnadenbegriff verbindet, ist Paulus. Einer, der Gottes Gnade vor Damaskus erfahren hat, weil Gott ihm so überwältigend begegnet ist, weil er so fasziniert war von dem, was er sah, als im Angesicht Jesu Christi er Gottes Wesen sah dort vor Damaskus. Dass er im Nachhinein sagen kann, es ging mir wie bei der Lichtschöpfung am Anfang der Schöpfung. Gott hat in mir durch sein Wort ein Licht entfacht, es aufleuchten lassen. Ich habe die Schönheit der Gnade Gottes im Angesicht Jesu Christi gesehen. Und wenn ich ihn frage, was war denn jetzt das Erste, was für dich so überraschend war, dann kann ich den Römerbrief entlanggehen sagen, es war die Gnade der Rechtfertigung. Es war die Gnade der Rechtfertigung. Das muss man erklären. Paulus war ein engagierter Jude und Pharisäer. Sein Leben war geprägt von dem aufrechten Ziel, so zu leben, dass er Gottes Zuwendung und Gnade entsprechen kann. Gott wollte er gefallen, um seine Anerkennung und Zuwendung zu haben. Im Unterschied zu Luther war er sich ganz sicher, dass er da eine gute Chance hat. Wenn er sich nur richtig anstrengt und Gott, das ist jetzt wieder dieses Modell Gnade als Erste-Hilfe-Kasten, Gott am jüngsten Tag dann sein Pflaster noch draufklebt auf die Wunden seiner Unzulänglichkeit, dann mag er hinkommen. Für Paulus war es faszinierend zu erkennen, für Gott bin ich angenommen und geliebt, sogar als Verfolger seiner Gemeinde. Paulus erkannte, ich bin von Gott vollkommen geliebt. Das ist Gnade. Nicht nur trotz meiner Unzulänglichkeit, sondern obwohl ich Verfolger der Gemeinde bin. Er fasst es in Römer 3,24 zusammen, was er vor Damaskus erkannte. Wir werden, obwohl wir vorher sagten, wir selbst getrennt von Gott anstatt in Gott leben, wir werden ohne Verdienst, als Geschenk, von Gott gerecht gemacht, aus seiner Gnade und nichts anderem. Nämlich durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Studenten kommen immer wieder zu mir und sagen, Herr Eckstein, ist ja schön, wenn Sie den Römerbrief so stark machen, aber ich habe auch Matthäus gelesen und habe Jakobus gelesen und da steht vom Gericht Gottes, da gibt es einen jüngsten Tag, da werden alle Menschen, auch die Christen, nach ihrem gelebten Leben beurteilt. Und dann sage ich eben, du musst erst Jakobus lesen, du musst erst das Alte Testament lesen, du musst erst Matthäus lesen, um zu verstehen, was Paulus meint. Das Evangelium setzt bei Paulus nämlich am Gericht an. Er setzt an dem Tag, an dem wir vor Gott stehen und ihn sehen, wie er ist, und wir werden gesehen, wie wir sind. Wir sind offenbar vor ihm. Und dann kommt keiner mehr mit seinen Rabattmärkle und sagt, aber ich habe doch so viel gespendet, ich habe doch so viel Kinderarbeit gemacht, ich habe doch so viel Predigten gehalten in meiner Freizeit, ich habe doch eine Chance, mindestens ein bisschen was beizusteuern. Wer Gott in seiner Liebe sieht, versteht, es geht nicht um die Addition von Verdiensten. Hier geht es um Wahrheit und Liebe. Die Aussage von Römer 3,24 ist keine Alternative zu Matthäus und Jakobus und dem Alten Testament. Es ist die Antwort und die einzige, die uns gewiss und getrost machen kann. Wenn wir am jüngsten Tag vor Gott stehen und erst dann kapieren werden, wer wir eigentlich sind, im Gegensatz zu dem, was wir sein könnten, wird uns heute schon Gottes letztes Wort gesagt. Du bist frei. Und dann werden wir sagen, ja, wieso ich? Jetzt erkenne ich doch erst, wo ich alles unzulänglich war. Du bist frei aus Gnade, aus Liebe, gerecht gesprochen und befreit. Das, was wir heute als unsere Unzulänglichkeiten und Fehler ansehen, da, wo wir meinen, da bin ich noch nicht ganz so, wie es Gott gefällt, aber wir sind ja dran, es zu verbessern, das wird uns dann lächerlich vorkommen. Wenn wir Gottes Schönheit und Gnade sehen, dann lassen wir alle Notizbücher und Sparbücher fallen, die wir im himmlischen Jerusalem zur Geltung bringen wollten, und sind so überwältigt von seiner Schönheit, dass wir nicht anders wie Jesaja mit offenem Mund staunen werden, nicht anders wie Paulus vor Damaskus, überwältigt von seiner Gnade. Und zugleich erkennen wir, nichts fehlt uns, weil wir ihn haben. Soweit kommen noch einige mit. Es wurde eben schon danach gefragt, wie sind wir in der Allianz, wie sind wir in der Landeskirche verankert? Ich glaube, bis jetzt müssten es noch alle nachvollziehen können, die irgendwie in einer Kirche oder Gemeinschaft sind, die auf die Reformation zurückgeht. Denn das war die befreiende Erkenntnis, die Martin Luther hatte. Das die befreiende Erkenntnis der Erweckungsbewegungen. Das die befreiende Erkenntnis der Gemeinschaftsbewegungen und all der Gemeinschaften, die wir dort bis heute verbunden sind. Aber jetzt kommt in der Regel das große Aber. Die Rechtfertigung, heißt es, ist aus Gnaden. Aber jetzt kommt ja noch die Heiligung. In der Rechtfertigung handelt Gott. In der Heiligung handle ich. Gnade ist Gottes Anschubsen, denn wir können ja nicht unsere Vergangenheit klären. Heiligung aber ist unsere Aufgabe. Ich bin froh, dass ich heute hier bin, denn es ist mir das erste Mal auf der Lahö passiert, dass ich den Römerbrief auslegte und an der Stelle keiner zuckte, sondern alle strahlten. Wenn ich woanders predige, sind die Jungen begeistert, weil sie die Gnade überwältigend finden. Und die Alten sagen, jetzt habe ich schon 40 Jahre die falsche Heiligung gesetzt, soll ich mich jetzt freuen, um zu erkennen, dass Gott mich auch ohne den ganzen Krampf geliebt hätte. Hier ist es mir passiert, dass 70, 80-jährige Schwestern und Brüder mit Tränen in den Augen auf mich zukamen und haben gesagt, jawohl, es ist Gnade. Es ist der größte Irrtum zu meinen, dass Gott in der Gemeinschaft ein anderes Wesen hätte, als er vor der Gemeinschaft hatte. Die Liebe, die Gott zu uns als Sünder hat, die gibt doch noch nicht auf, wenn wir Gerechte sind. Wenn uns Gott schon geliebt hat, als wir seine Feinde waren, wenn es seine Freude war, von morgens bis abends uns zu beschenken, wie sollte er im Augenblick unserer Rechtfertigung und Wiedergeburt plötzlich sein Wesen verändert haben? Und wie viel Leid, wie viel Traurigkeit, ja, wie viel Depression habe ich schon erlebt bei Menschen, die von ganzem Herzen versuchten, ihrem Herrn zu entsprechen und zu gefallen und daran gescheitert sind, von sich aus Gottes Willen adäquat zu tun. Ich erinnere mich an einen Krankenbesuch als junger Vikar auf der Schwäbischen Alb, wo eine alte Frau, die ihr Leben lang in die Stund gegangen ist, mich mit Tränen anschaut und sagte, Herr Vikar, reicht es denn? Wird mir noch vergeben? Die Frage mag uns allen kommen, wenn es ernst wird. Aber wir sollten eine Antwort darauf wissen, um sie uns gegenseitig zu geben. Ob es für dich reicht, weiß ich nicht. Aber für Gott reicht es schon von der Ewigkeit her. Keiner von uns wird von Gott geliebt, weil er seiner Liebe entspricht. Sondern jeder von uns wird vollkommen von Gott geliebt, weil es seiner Liebe entspricht. Weil es ihm wohlgefällt, warum auch immer, ausgerechnet uns auszusuchen. Es wird gerne davon gesprochen, dass man sehr leicht, wenn man zu viel von Gottes Liebe und Gnade redet, zu einer billigen Gnade kommt. Dieses Schlagwort. Was gemeint ist, ist durchaus eine Beobachtung. Man kann sich auch mit dem lieben Gott entschuldigen. Lieber Gott, als Ausrede, als ein alter Mann die man unverbindlich nur wie einen Nikolaus oder Weihnachtsmann sich vorstellt. Wer aber Gottes Gnade einmal ahnt, der kennt keine billige Gnade. Ein Vorwurf, den damals schon Paulus zu hören bekam, dass er gesagt hat, wenn du so überschwänglich von Gottes Liebe und Gnade redest, dann lass uns fröhlich sündigen, dann kann sich ja seine Gnade mehr entfalten. Wird dann die Herrschaft der Sünde nicht immer größer werden? Sollen wir, wenn wir unter der Gnade sind, dann nicht sündigen? Ich erinnere mich an ein engagiertes Gespräch mit Studenten, das liebe ich natürlich am meisten, wenn man so richtig ins Gespräch kommt. Und dann hatten wir gerade Römer 5 bis 8 behandelt und der sagte also, Herr Eckstein, wenn das so ist, dass wir ganz in Gottes Liebe und Gnade sind, dann kann ich ja gerade tun und lassen, was ich, und dann habe ich ihm ins Wort fallen, was man sonst als Lehrer nicht tun sollte, gesagt, ja, dann kannst du tun und lassen, was Christus will. Das Geheimnis ist nämlich, dass die Gnade bei uns erreicht, was kein Gesetz erreichen kann. Du kannst Liebe nicht in ein Kind prügeln. Und du kannst Dankbarkeit und Liebe auch nicht in einen Erwachsenen hineinprügeln. Heiligung ist Gottes Werben um meine Antwort und Zuwendung. Heiligung ist der Prozess, in dem ich immer mehr Gottes Schönheit bestaune und mich selbst dabei verändere. Christen, die darauf aus sind, bei der stillen Zeit ihren Puls zu fühlen, bin ich denn heute im Glauben gewachsen, sind auf der falschen Baustelle. Das ist nicht Heiligung. Stille Zeit und Heiligung bedeutet, dass ich immer mehr Gottes Herzschlag fühle, ob er mich noch liebt. Ob ich im Glauben wachse, das habe ich nicht selbst zu beurteilen. Das geht mich gar nichts anders, können andere beurteilen. Meine Hand liegt bei der stillen Zeit am Herzen Gottes, nicht am eigenen Puls. Gottes Gnade verändert uns. Und hier bekommen wir noch ein ganz neues Verständnis von Heiligung, einem Wort, das heute relativ selten gebraucht wird. Denn Heiligung ist in der Bibel nicht etwa ein Weltfremdwerden, ein verkrampftes sich selbst verändern wollen und es gelingt nicht. Heilig sind in der Bibel, im Alten Testament, Gegenstände, die nicht anders aussehen, Zangen, Töpfe, die nicht anders sind als geweiht für Gott. Heiligung bedeutet, mich immer mehr von Gottes Gnade her zu verstehen. Immer weniger von mir selbst. Mich immer mehr von Gottes Zuwendung zu mir und dieser Welt zu verstehen. Und immer weniger von meinen Verdiensten. Das ist sehr, sehr schwer. Denn wir verstehen uns ständig von unserer Situation her, den Problemen, die wir haben. Wir verstehen uns her von Abwertung oder Aufwertung anderer Menschen. Heiligung bedeutet, mit Gott und seiner Gnade in Deckung kommen. Man kommt als Wanderprediger ja viel so rum. Und ich erinnere mich dran, einmal in einer Familie beim Frühstück gesessen zu haben. Und da kam der Sohnemann in seinem Strampelanzug, also ein kleineres Semester noch. Der kam noch schlaftrunken, wankend herbei an unseren Frühstückstisch und suchte sich eine Bezugsperson. Das war ich nicht, dafür war ich zu fremd. Krabbelte hoch und setzte sich so hin und den Daumen noch lutschend, schlang er sich um seine Tante rum. Und ich hatte nicht gewusst, dass ein Mensch anatomisch in der Lage ist, so viel Haut auf eine Bezugsperson abzudrücken. Dieses Bild war für mich also völlig neu. Er suchte Nähe und Wärme und Geborgenheit. Was mir spontan einfiel, das ist Heiligung. Mit Gott und seiner Liebe in Deckung kommen. Kein Kämmerchen vor ihm verschließen, keinen Fleck meines Lebens ihm vorenthalten, keine Sorge von ihm abtrennen, um ihn zu schonen, keinen Ärger ihm vorenthalten, keine Aggression runterschlucken, sondern alles bei ihm im Gebet auszubreiten, Gott in alles einzubeziehen. Das ist Heiligung. Und das ist die Heiligung, die Paulus vorschwebt, wenn er in Römer 5 bis 8 entfaltet, wie dynamisch ein solches Leben ist. Ich weiß noch sehr gut, dass bei mir selber als 17-Jähriger es eine Lebenswende war, als ich das erste Mal kapierte. Ich hatte 2 Jahre lang als junger Christ versucht, für Christus zu leben. Und je mehr ich es versuchte, ich war eigentlich ein ganz witziger und dynamischer junger Mensch, aber je mehr ich das versuchte, desto verkrampfter wurde ich, bis ich mich selber nicht mehr erkannt hatte. Und dann kam ein Punkt, an dem ich betete, mehr aus Verzweiflung als aus Erkenntnis, Herr Jesus Christus, ab heute höre ich auf zu missionieren. Denn es war so ein Krampf, dass ich merkte, es wird immer schlimmer. Und die Wende war, als ich aufhörte, selbst Christ sein zu wollen, fing ich an, Christ zu sein. Als ich aufhörte, mir selbst ein besseres Leben vorzunehmen und Gott Versprechen zu machen, die ich gar nicht erfüllen konnte, sondern mich ganz auf Gottes Gnade und Liebe geworfen habe, da erfuhr ich, dass Gott in mir, dass Christus in mir, in seiner Gnade anfängt zu regieren, zu erfüllen und zu bestimmen. Und als mich ein Mitschüler plötzlich ansprach und sagte, Hans-Joachim, du bist doch Christ, jetzt musst du mir mal sagen, wie das ist. Da war ich so gerührt, dass mir Tränen in die Augen kamen. Der hat wahrscheinlich gedacht, na, so schwierig ist die Frage jetzt auch wieder nicht, dass er gleich zu heulen anfängt. Es war für mich die befreiende Erkenntnis, was Heiligung ist. Heiligung ist, Christus in seiner Gnade durch mich leben zu lassen. Und dann kann ich plötzlich mich entfalten. Dann werde ich frei. Dann werden Kräfte in uns frei, wenn wir verstehen, dass nach unserer Bekehrung dieselbe Liebe, dasselbe Schenken Gottes gilt wie vorher. Egal, wo wir heute stehen, wenn wir zurückschauen auf die letzten Jahre. Wir können an Gottes Ziel anfangen. Christen beginnen an Gottes Ziel. Denn Gott ist schon angekommen an seinem Ziel, in dem Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Daran können wir uns freuen. Darüber können wir fasziniert sein. Lasst uns nicht nach Hause gehen und sagen, ich nehme mir vor, mich mehr von Gottes Gnade zu verstehen. Ich verspreche Gott, ab heute wird alles anders. Sondern lassen wir Gott seine Versprechen halten, dass er uns liebt. Und schließlich ein drittes. Gnade der Rettung und Bewahrung. Paulus hatte einen Stachel im Fuß, einen Pfahl im Fleisch. Und die, die hier auf der Lahe schon öfters gewandert sind, können sich was darunter vorstellen. Wenn man so einen richtigen Dorn im Fuß hat, im Schuh, und bei jedem Schritt stößt es einem so rein, dass man es noch oben am Scheitel spürt. Wir Theologen können natürlich nicht, wir sind neugierig, wie man nur sein kann. Wir haben immer philosophiert, ja, was ist das jetzt genau? Nicht? War der arme Mann depressiv, hat das an den Augen gehabt? War er Epileptiker? Das sollen viele gewesen sein in der Antike, die Erfolg hatten. Paulus redet nicht drüber, sind wir diskret? Wir wissen selber, was unser Pfahl im Fleisch ist. Es war keine Sünde, denn dann hätte Gott sie ihm weggenommen und er hätte sie wegnehmen müssen. Aber es war etwas, was Paulus existenziell einschränkte. Es war eine Schwächung des Apostels. Und er hat dreimal zu Christus gebeten und er hat gesagt, Herr, nimm doch diese Krankheit, nimm diese Anfechtung, nimm dieses Problem, nimm diese Einschränkung weg. Dann bin ich für dich doch noch viel einsatzfähiger, dann bin ich viel stärker. Es geht doch um die Arbeit für dich. Und Christus antwortet ihm in 2. Korinther 12, Vers 9 mit den Aussagen, die nach Luther heißen, lass dir an meiner Gnade genügen. Manchmal müssen wir es auch in dieser Übersetzung hören. Lass dir an meiner Gnade genügen. Eigentlich sagt der Text aber etwas anderes. Im Urtext steht, meine Gnade reicht für dich aus. Meine Gnade ist für dich genug. Du brauchst nichts als meine Gnade. Du brauchst nichts als meine Gnade. Denn meine Kraft, so spricht Christus zu Paulus, ist in der Schwachheit immer noch ein Notpflaster, eine Krücke, ein Rollstuhl. Nein, meine Gnade ist in der Schwachheit vollendet. Das war für Paulus ein Umdenken. Haben wir Glauben bisher nicht immer so verstanden? Unser Zeugniswert für Gott, unsere Bedeutung für andere Menschen, für die Gemeinde in dieser Welt, steigt in dem Maß, wie wir gebildet sind, wie wir geistlich sind, wie wir wachsen im Glauben, wie wir stark sind. Ja, so predigen wir, so sagen wir es uns in der Seelsorge. Wir müssen selber stark werden, um in dieser Welt etwas zu bewegen. Das ist auch so im Beruf, das ist so in den Familien, das ist auch teilweise so in unseren Gemeinden. Es ist aber nicht so bei Gott, es ist nicht so bei Christus, es ist nicht so in der Liebe. Die Liebe liebt den anderen so, wie er ist. Und das, was die Liebe mit einem anderen, der geliebt wird, vorhat, hat sie mit ihm vor, so wie er ist. Eine Ehe, die damit beginnt, dass man am Traualtar sagt, ich sage zwar jetzt mal ja, das ist aber vorbehaltlich, ich habe noch ein paar Bedingungen, die müssen wir erfüllen, bevor wir unseren Kuss geben. Also nichts mit, du darfst die Braut küssen, sondern erst mal ein paar Bedingungen. Nein, das ist nicht Gnade, das ist nicht Liebe. Vielleicht ist das die schönste Erfahrung, die wir in unserem Leben machen können. Wenn wir nicht im Erfolg die Freude an Gott haben, sondern wenn es jemand erlebt im Versagen. Dir wird deine Sünde vergeben. Wenn nicht da, wo ich brilliere, jemand zu mir kommt und sagt, jetzt hast du aber imposant gepredigt, sondern da, wo ich von der Kanzel, von der Bühne abtrete und sage, das hätte ich anders machen können. Ich war unkonzentriert, schlecht vorbereitet, das war nicht mein Tag, da bin ich unverantwortlich mit dem Evangelium umgegangen. Und da kommt ein Mensch zum Glauben. Wie oft in der Seelsorge fühlen wir uns hilflos und wissen gar nicht, wie Gott uns gebraucht. Am jüngsten Tag werden Menschen zu euch kommen. Frauen, Männer, Kinder, Alte, wie immer wie sie dann identifizieren mögen. Werden zu euch kommen, euch anstrahlen und sagen, ich bin so glücklich, dass du deinen Glauben gelebt hast. Wir werden sagen, ich habe zwar das neue himmlische Gedächtnis, aber entschuldige, ich kann mich an dich nicht erinnern. Dann werden die sagen, kannst du auch gar nicht. Ich bin eine Ur-Ur-Urenkelin des Segens, den Gott durch dich gelebt hat. Du hast mit einer Frau gesprochen, die hat wiederum mit einem Kind gesprochen. Dieses Kind ist erwachsen geworden und hat gepredigt. So verbreitet sich Gottes Segen in Gnade durch dich. Was durch euch geschehen ist in 50 Jahren, was heute geschieht in den nächsten Jahren, ihr könnt es gar nicht ermessen. Wenn ihr denn nicht von euch aus für Gott lebt, wenn ihr die Gnade nicht beschränkt auf die Ränder eures Lebens, sondern euer Herz an Gottes Gnade hängt, dann wird er euch segnen, schöner noch, andere durch euch segnen. Denn das ist das Wesen der Gnade. Sie kriegt nie genug, bis wir alle Gottes Schönheit sehen. Staunen und ihn loben. Das ist die Schönheit der Gnade in Jesus Christus.